Schön, ihr Lieben, dass wir heute direkt zum Jahresanfang miteinander Gottesdienst feiern. Ein erster Versuch. Ich finde es schön, in dieser besonderen Atmosphäre ganz zu Beginn des Jahres. Viele haben gesagt und geschrieben, ein besonderer Jahreswechsel in dieser krisengeschüttelten Zeit, in dieser so viel zitierten Zeitenwende. Und tatsächlich, mir kam er an vielen Stellen auch besonders vor, dann aber auch wieder schon ganz normal. Allein wieder diese Knallerei, sie hat mich wirklich aufgeregt. Und auch wenn wir lesen, was der Liederdichter Paul Gerhardt zu seiner Zeit im Dreißigjährigen Krieg geschrieben und gedichtet hat, dann kommt uns dieser Jahreswechsel in dieser Krisenzeit vielleicht auch gar nicht mehr so besonders, sondern eher vertraut vor. Paul Gerhardt schreibt: Wir gehen dahin und wandern von einem Jahr zum anderen. Wir leben und gedeihen vom Alten bis zum Neuen durch so viel Angst und Plagen, durch Zittern und durch Zagen, durch Krieg und große Schrecken, die alle Welt bedecken. In allen Schrecken und Plagen, zitternd und zagend, wendet sich Paul Gerhardt an Gott. Ach, Hüter unseres Lebens, für wahr, es ist vergebens mit unserem Tun und Machen, wenn nicht dein Augen wachen. Ich finde ja, auch heute, unsere Wünsche und Pläne zum neuen Jahr, so schnell können sie über den Haufen geworfen werden. Auch all unser Tun und Machen, so wenig nachhaltig ist es. Und auch wenn gut gemeint, so doch oft wirklich nicht wirklich gut. Da tut es gut, wie der Liederdichter, darauf zu vertrauen, dass Gott im Himmel auf uns, seine Menschenkinder, einen Blick hat, über uns wacht. In diesem alten Choral klingt unsere neue Jahreslosung schon an. Du bist ein Gott, der mich sieht, aus 1. Mose 16, Vers 13. Die Lebensgeschichte von Hagar, wir haben sie eben gehört. Und ganz ehrlich, wer da noch sagt, die Bibel sei langweilig, der soll mal diese Geschichte noch mal nachlesen. Voll Dramatik, voll Verletzung, voll Spannung. Bereits vor 2 Jahren wurde dieses Bibelwort von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen aus vielen, vielen Vorschlägen für das Jahr 2023 ausgewählt. Oft ist es ein langer Prozess mit viel hin und her, aber selten war man sich dieses Jahr ökumenisch so einig. Dieses Wort soll es sein. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und tatsächlich, es passt ja sehr aktuell in die Zeit und trifft genau die Sehnsucht, die so viele empfinden. Endlich mal bin ich dran. Endlich bin ich wahrgenommen und gesehen mit meinen Bedürfnissen, meinen Sorgen und Ängsten. Ein wirklich spannendes Wort in einer vielschichtigen Geschichte. Und ich freue mich, mit euch dem ein wenig nachzuspüren jetzt, und ich wünsche es mir einfach, dass auch euch dieses Wort berührt im Herzen und ihr davon ermutigt werdet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Lasst uns miteinander nachdenken heute, wo wir wandern von einem Jahr zum anderen. Wer bist du? Woher kommst du? So wurde die Sklavin Hagar nie gefragt. Sie hatte fraglos und ungefragt zu dienen. Auch als ihr Herr Abraham zu ihr ins Bett stieg, um endlich dem ihn schon vor so langer Zeit versprochenen Sohn zu zeugen. Seine Frau Sarah, vermutlich in den langen Jahren bitter geworden, in den langen Jahren des Wartens auf den Stammhalter bitter geworden. Sie hatte die beiden verkuppelt. Ein damals bei Unfruchtbarkeit der Erstfrau durchaus übliches Arrangement, auch wenn es uns heute beim Lesen, als ihr es gehört habt, schon auch sehr fremd vorkommt. Oder gewalttätig? Ob sie sich nur gekränkt und benutzt fühlte? Ich kann mir vorstellen, dass dieser aus heutiger Sicht merkwürdige Status Zweitfrau auch eine Art Schutz für sie war. Immerhin war es geregelt, wie Abraham den dann mit ihr umzugehen hatte. Wie auch immer, ein fremdartiges Detail dieser biblischen Geschichte für uns heute. Aber ich versuche, mich in Hagar hineinzuversetzen, und ich kann mir gut vorstellen, wie sie aufblühte als Schwangere, wie sie oft zart über ihren wachsenden Bauch strich, wie sie auch mal einen zickigen Seitenblick auf die abgehärmte Hagar wirft. Absehbar, dass Hagar die Konkurrenz mit der fitten Zweitfrau irgendwann nicht mehr ertragen kann. Typisch, dass der starke Mann zwischen den zwei Frauen zu schwach war, um die Situation zu klären. Klar, dass die Sklavin fliehen muss. Und ein großes Wunder, dass sie gefunden wird in der Wüste. Vom Allerhöchsten selbst, von seinem Engel. Und der spricht sie nun an, mit ihrem Namen. Er stellt ihr diese schlichte, aber für sie ungewohnte Frage: Hagar, woher kommst du? Bis jetzt war sie in der Geschichte nur die namenlose Sklavin. Jetzt wird sie zur Person. In ihrem Namen klingt ihre Lebensgeschichte durch. Hagar kommt aus dem Arabischen, bedeutet fremd, die Fremde. Der Engel fragt nicht, wie ihr Herrscher vielleicht mal: Hagar, woher kommst du? Nein, eine andere Art des Fragens. Woher kommst du? Erzähl mir von dir. Wie gut tut es, so angesehen, angefragt zu werden, wie befreiend für die fremde Frau auf der Flucht. Sie richtet sich auf im Wüstensand, macht den Rücken gerade, die Schultern breit, hebt den Blick. Wertschätzung, Augenhöhe, offenes Interesse. Wer bist du? Woher kommst du? Hagar erlebt: ich werde gesehen. Ich bin wer? Habe einen Namen und eine eigene Geschichte. Ihr Lieben, wie gut tut so etwas auch heute. Andererseits, gesehen werden, wir erleben es auf ganz unterschiedliche Art, ja alltäglich. Google, Siri, Alexa, Amazon, sie sehen uns beständig, wissen genau alles über uns. Was wir essen, was wir kaufen, was wir lieben, was wir hassen, wohin wir gehen, was wir vermeiden, was wir tun. Wollen wir so durchsichtig sein? Tut uns das gut? Gleichzeitig tun wir selbst sehr viel dafür, dass wir gesehen werden. Wir posten tausende von Posts. Hundertfach geteilt werden sie, wollen angesehen sein, mit perfektem Essen, mit makellosem Leben. Zuweilen werden die Fotos dafür auch retuschiert. Und oft ist da auch Unsicherheit. Wollen wir uns selbstbewusst zeigen oder doch lieber uns verstecken? In der großen Hoodie-Kapuze oder hinter der riesigen Sonnenbrille? Sehen und gesehen werden? Auch nicht so ohne. Nicht so einfach. Ich sage es mal persönlich von mir. Ihr wisst es, ihr erlebt es, ihr seht es. Wegen meiner langjährigen MS, die doch sich immer weiter negativ ausbreitet, sitze ich im Rollstuhl. Und ein Rollstuhl macht klein, macht unsichtbar und auffällig zugleich. Fußgänger gucken von oben auf einen herunter. Ich sehe oft nur Bäuche und Rücken. Will ich mich zeigen als Behinderte? Und wie nehmen mich andere wahr? Wie gelingt Augenhöhe? Echt, unbefangen, vorbehaltlos? Nicht so einfach. Für Kranke nicht und für Nichterkrankte. Woher kommst du? Diese Frage ist manchmal wirklich nicht so ohne. Zum Beispiel auch dann, wenn wir sie unreflektiert einem schwarzen Menschen stellen, der sie vielleicht zum x-ten Mal hört und dann zum x-ten Mal erklären muss, zum Beispiel aus Bottrop. Und für den sich so das Gefühl von Fremdsein verstärkt. Woher kommst du? Aber diese Frage, und das ist der erste Punkt, der mir so wichtig ist in der Geschichte, wenn sie achtsam vorsichtig gestellt wird, sie kann auch öffnen für echte Begegnung, für wertschätzendes Gespräch. Sie kann eine Engelsfrage sein, auch heute in unserer Gemeinde. Woher kommst du? Wer bist du? Erzähl doch mal von dir. Kaum hat Hagar sich aufgerichtet und angefangen, ihre Geschichte in Worte zu fassen, ganz schön mutig dem Engelsboten gegenüber, ich bin geflohen, da knallhart der Rückschlag. Peng, geh zurück. Unfassbar, oder? Aus der gerade gewonnenen Freiheit zurückkehren in die alte Unfreiheit, das bitte soll eine Gottesbotschaft sein. Was für eine unerträgliche Zumutung. Aber ich frage sehr vorsichtig, vielleicht auch eine Zumutung? Wie viel Mut traut der Allerhöchste der ehemaligen Sklavin zu? Auch das unglaublich stark. Ja, sie soll zurückkehren in die äußerlich unveränderten Zusammenhänge, aber anders, angesehen, aufgerichtet, innerlich frei und stark. Ob das was verändert hat für sie? Und ich frage für uns heute, überlegt mal mit, verändert das für euch etwas, wenn ihr anders in die gleiche Situation zurückkehren müsst, angesehen von Gott? Ich hoffe es. Wie vor Zeiten, dem ehrwürdigen großen Abraham, wird auch jetzt der kleinen Flüchtlingsfrau eine unzählbar große Nachkommenschaft versprochen. Das ist einzigartig in der Bibel, einer Frau. Ich finde das wirklich spannend, gerade auch als Frau, als Theologin, das zu lesen. Welche unglaublich wunderbare Weite hat die biblische Überlieferung hier. Die ausländische Sklavin, dem ehrwürdigen Erzvater Abraham ebenbürtig, auch sie erhält dieselbe göttliche Verheißung. Und auch das eine große Ehre für Hagar und ein interessanter weiblich-theologischer Aspekt dieser Geschichte. Die Ausländerin Hagar ist die erste Frau, der in der Bibel die Geburt eines Sohnes namentlich angekündigt wird. Er soll Ismael heißen. Das bedeutet, Gott hört. Mir, vielleicht euch auch in diesen Wochen, kommt da die Ankündigung einer anderen Geburt eines Sohnes für eine andere junge Frau im zweiten Teil der Bibel in den Sinn. Ihr Sohn soll Jeschua heißen, Jesus. Das bedeutet, Gott ist Rettung. Sprechende Namen, wunderbare Mutmachbotschaften in herausfordernd schweren Lebenssituationen. Damals für Hagar und Maria, heute für uns, für Frauen und für Männer. Ja, Gott ist ein Gott, der sieht, aber nicht nur das. Er hört und er rettet. Es fällt beim Lesen nicht gleich auf. Aber die von der Flucht ermattete Hagar, an der kleinen Wasserquelle sitzend, antwortet nur auf den ersten Teil der Frage, die der Gottesbote ihr stellt. Woher kommst du? Den zweiten Teil, wohin gehst du, überhört sie. Aber was hätte sie auch antworten sollen? Nur weg will ich, nur weg. Fliehen ohne konkretes Ziel, vielleicht Richtung Ägypten, ach, ich weiß auch nicht, ach, egal. Kennt ihr das auch? Mir kommt's bekannt vor. Fluchtgedanken heute. Nur raus aus diesem miefigen Ort, aus dieser beengenden Beziehung, aus diesem unbefriedigenden Job, egal wohin, zu wem, zu was, nur weg. Die Frage, wohin gehst du, ist auch heute nicht einfach zu beantworten. Was ist mein Ziel, mein Plan, beruflich, beziehungsmäßig, fürs Leben überhaupt? Nicht einfach, vielleicht gerade auch am Anfang eines neuen Jahres. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Diese typische Coaching-Frage kann auch eine Gedankenschleife sein in schlaflosen Nächten. Und sie kann Angst machen. Wohin geht mein Weg? Ich finde es spannend, und Bibelkenner unter euch, die wundern sich vielleicht auch, angesichts dieser so großen Herausforderung, geh zurück, bekommt Hagar nicht das sonst in der Bibel so übliche wunderbare Engelswort zugesagt, fürchte dich nicht. Nix von fürchte dich nicht. Wie erstaunlich, dass Hagar trotzdem nicht erstarrt vor Furcht. Wohin soll sie gehen? Es ist ja auch eigentlich klar, sie soll zurück. Sie erstarrt nicht vor Furcht. Diese verstörende Begegnung wird für sie durchsichtig für Gutes. Im fremdartigen Boten erkennt sie Gott selbst. Und sie gibt diesem Gott einen Namen. Auch wieder als erste Person in der Bibel überhaupt. Sie gibt einem Gott, ihrem Gott diesen Namen, El-Roi. Im ursprünglichen Text steht das da so. Bis heute ist umstritten, wie dieser Name zutreffend zu übersetzen ist. Heißt es Gott, der mich sieht, oder Gott der Erscheinung? Wer sieht hier wen? Sieht Gott sie, die unsichtbare Hagar, oder sieht Hagar den nahbaren Gott? El-Roi. Mir gefällt die Vielschichtigkeit dieses Namens. Beide Richtungen treffen zu. Sehen und gesehen werden. Gott sieht und Gott zeigt sich. Gott wendet sein Angesicht mir zu, auch heute. Liebevoll über mir, orientierend vor mir, erhellend in mir. So wunderbar, gerade auch auf schweren Wegen. Und zugleich kann ich ihn sehen, ihn wahrnehmen als den, der mir vorausgeht, lockend und bewahrend, herausfordernd und stärkend. Und ich soll ihm nachfolgen, hinterhergehen. So ähnlich, wie es der Prophet Micha ausgedrückt hat. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Das Rechte tun, Liebe üben und achtsam deinem Gott hinterhergehen. Deinem Gott, der dich sieht. El-Roi. Der Name dieses Glaubensbekenntnisses, der Name, den Hagar Gott gibt, der wird also in unseren Bibelübersetzungen zu diesem schönen Satz mit schönem Rhythmus und warmem Klang. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Jahresanfangsgeschenk für jeden von uns. Ich bin angesehen von Gott. Aber zugleich fordert die Jahreslosung uns heraus, den Menschen neben mir wahrzunehmen, meinen Nächsten, der ja die Sehnsucht, gesehen zu werden, mit mir teilt. Ihr Lieben, das ist ja der Grundgedanke des biblischen Glaubens. Sieh deinen Nächsten, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Wie oft leiden und klagen Menschen auch in unserer Gemeinde, beklagen sich auch bei uns Leitenden. Ich werde nicht gesehen, werde übersehen, ich werde nicht wahrgenommen. Dieses Klagen ist ernst und wir wollen es auch ernst nehmen, aber es ist leider auch ein Fass ohne Boden. Da können weder wir Leitenden noch mehr noch die Pastoren dagegen anbesuchen. Unzufriedenheit wird sich nicht klären lassen. Kritik an der Gemeinde breitet sich manchmal immer weiter aus. Manchmal hört der Kontakt ganz auf. Schade. Wie wäre es, ihr Lieben, wenn wir dagegen etwas anderes setzen würden, sozusagen als gemeinsamen Vorsatz für 2023? Nicht mehr darauf warten, dass ich von anderen gesehen werde und wahrgenommen werde, sondern dass stattdessen jede und jeder selbst damit beginnt, andere wertschätzend anzuschauen. Eigentlich klar, dann wird irgendwann jeder gesehen. Und wisst ihr, das ist das Geheimnis einer funktionierenden und anziehenden Gemeinschaft im Sinne Gottes. Jeder von uns von Gott gesehen. Deshalb einander sehen. Wenn wir gleich miteinander Abendmahl feiern, diese urchristliche Kraftmahlzeit, dann ist das die Gelegenheit, uns dessen zu vergewissern. Jede ist liebevoll angesehen von Gott, von Jeschua, von Jesus dem Retter. Und diese Liebe sollen und können wir weitergeben an andere. Hagar kehrt tatsächlich zurück ins Haus von Abraham und Sarah, bringt dort ihren Sohn Ismael zur Welt, aber so wird dann in weiteren Kapitel der Genesis erzählt, nachdem die Greise Sarah doch auch noch Mutter geworden ist von Isaak, dem echten Stammhalter, wird Hagar mit ihrem Kind erneut in die Wüste geschickt. Und was für ein Drama, unglaublich, wieder in letzter Minute von Gott gerettet. Hagar flieht mit ihrem Sohn weiter in Richtung Ägypten. Ismael heiratet eine ägyptische Frau. Er bekommt viele Kinder und begräbt irgendwann zusammen mit seinem Halbbruder Isaak ihren Vater Abraham. Tatsächlich, Hagar ist Stammmutter eines großen Volkes geworden, der Ismaeliten, der arabischen Völker, und da immer noch unvergessen. Ihr Vertrauen hat sich bewährt. Gottes Verheißung für sie hat sich erfüllt, auch auf ihrem langen, schweren Weg, durch alle Krisen hindurch, gegen allen Anschein, wider allen Zweifel. Wie ermutigend, auch für uns heute. Wir haben ja gestern in der Jahresschlussandacht einige positive Erfahrungen gehört von Menschen, die das auch erlebt haben, wie sich Gutes in ihrem Leben ergeben hat. Aber ich habe so gedacht gestern, da waren auch viele dabei, die vielleicht gesagt haben, und wie ist es bei mir? So lasst uns diese Jahreslosung einfach anschließen an die Erfahrung vom letzten Jahr. Gott geht seinen Weg mit uns allen weiter, auch wenn sich für uns manche Verheißung noch nicht erfüllt hat. Die Krankheit ist sich nicht geklärt. Sie breitet sich weiter aus. Die Beziehung hat sich nicht verbessert. Wir sind nicht am Ende des Wegs. Es lohnt sich, Gott weiter zu vertrauen, mit langem Atem auch schwere Zeiten durchzuhalten, sich mutig Herausforderungen zu stellen, so wie Hagar, verrückte Dinge zu tun, zurückzugehen in manches Schwierige, wenn wir es denn sollen. Ich gestehe, mir fehlt da manchmal die Geduld, auch die Zuversicht, gerade auch wenn ich über meinen eigenen kleinen Tellerrand hinausgucke. Vermutlich geht's euch ähnlich. So allgegenwärtig, so viele schlimme Nachrichten, so viele Krisen und Kriege. Der Zweifel nagt an mir, an uns. Lohnt es sich, Gott zu vertrauen, seiner Liebe und Macht, auch wenn die Realität sein Versprechen so entgegenzustehen scheint? Die Schreiber des Alten Testaments, die Hagars kleine Geschichte erzählen, eingebunden in die Große des Volkes Israels, ringen auch um solche Fragen. Und wieder mal war ich so fasziniert beim Nachdenken über diese Jahreslosung, fasziniert von diesem Bibelbuch, weil es so aktuell ist. Die Schreiber fragen sich das auch. Die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, die Zerstreuung des Volkes Israel in alle Himmelsrichtungen. Wie können wir angesichts solcher Krisen und Katastrophen Gott und seinen Verheißungen trauen? Was zählt das Bekenntnis zu einem Gott, der uns aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat? Wie können wir daran glauben, dass wir Gottes ausgewähltes Volk sind? Oder ganz schlicht haben sie auch gefragt, wo ist denn bitte dieser Gott, der uns sieht? Und da finden sie nun eine Antwort in den Geschichten von Ismael und Isaak. Die weisen ja erstaunliche Parallelen auf. Beide Söhne Abrahams, der eine zweimal vom Vater in die Wüste geschickt und dort fast gestorben, der andere, ihr kennt vielleicht die Geschichte, vom Vater fast getötet und geopfert, beide werden von Gott gerettet, denn beide sind Kinder des Segens. Abraham musste an die Grenzen seines Vertrauens zu Gott geführt werden, musste die von Gott geschenkte Verheißung sozusagen freigeben, weil er auch nicht mehr konnte. So konnte sie sich erfüllen. Gott steht zu seinem Bund mit seinen Kindern. Dieser Religion für Juden, Christen und Muslime, als an den einen Gott Glaubende einander kennenlernen, Vorurteile abbauen, Gemeinsamkeiten entdecken, Zusammenleben einüben, geschwisterlich den Frieden suchen. Liebe Gemeinde, so lasst uns zuversichtlich wandern von einem Jahr zum anderen. Denn Gott ist und bleibt ein Gott, der auf seine Kinder sieht, heute und morgen. Amen.